Infohörerinnen konnten bereits letzten Freitag erahnen, dass die Polizeiversion im Zusammenhang mit dem Tod des 16-jährigen Kurden Halim Dene, der ganz normalen Verschleierungstaktik folgt und mit den wirklichen Ereignissen nur sehr bedingt etwas zu tun hat. Die im Freitagsinfo interviewte Sprecherin der Hannoveraner Polizei präsentierte zwar kühn eine Darstellung des Donnerstagabends, nach der der Tod eines Oppositionellen wieder einmal nur eine Panne gewesen sein soll, auf Nachfragen jedoch wich sie jedes Mal aus und verwies auf den schockartigen Zustand des betroffenen Beamten, der eine präzise Schilderung des Verlaufs nicht ermögliche. Eine so dreiste wie durchsichtige Taktik, die jetzt eventuell doch nicht die gewünschte Entlastung des Beamten zur Folge haben wird. Nach der offiziellen Version flüchtete Halim Dene, der Plakate der Nationalen Befreiungsfront Kurdistans ERNK klebte, vor den anrückenden Beamten, wurde von einem der Beamten eingeholt und auf den Boden geworfen. Bei der anschließenden Rangelei habe der Polizist plötzlich seine eigene Dienstwaffe neben sich liegen gesehen und während er sie aufhob, befreite sich Halim. Der Beamte stolperte, ein Schuss löste sich und verletzte Halim Dene tödlich. Nach Ansicht des Bundessprechers der Arbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten, Winfried Holzinger, eine recht widersprüchliche und fragwürdige Version. Schon die Angabe, dass der Revolver des Polizeibeamten plötzlich auf der Straße lag, ist schwer zu erklären, da er normalerweise in einem Holster steckt, der zusätzlich noch mit einem Druckknopf gesichert ist. Ein versehentlicher Verlust der Waffe, so Holzinger, sei bislang noch nie vorgekommen. Außerdem sei ein besonderer Kraftaufwand nötig, um den Schuss auszulösen, wenn nicht der Hahn des Revolvers bereits gespannt gewesen sei, was ja nach der offiziellen Version eben nicht der Fall gewesen sein soll. Und obwohl bei der Polizei eintrainiert wird, beim Wegstecken der Waffe die Mündung auf den Boden zu richten, verläuft beim Opfer der Schusskanal von unten nach oben. Genug Umstände also, die wieder einmal eine Polizeiversion in die Nähe von Notlügen und Hilfskonstrukten rücken. Richtig in Bedrängnis gebracht wird die Hannoveraner Polizei aber vor allem durch neue Zeugenaussagen. Wir sprachen aus diesem Anlass mit einer Mitarbeiterin des Kurdistan-Informationsbüros in Köln.
Und laut Zeugenaussagen war es nicht ein Versehen, sondern gerade einer der Mitbeteiligten, der bei dieser Plakataktion da war, sagte aus auf der Pressekonferenz letzten Freitag in Hannover, dass die Polizei bewusst auf ihn geschossen hat, dass es durchaus nicht ein Versehen war, wo er dann anschließend unter einem Schock gelitten hat.
Einig sind sich jedenfalls alle vier Zeugen darin, dass der Beamte Halim nicht auf den Boden geworfen hatte, bevor der Schuss fiel. Einer erklärte:
Als der Schuss fiel, lief der Polizist hinter Halim her in einer Entfernung von etwa 5 bis 7 Metern.
Diese Angabe wurde auch von einem weiteren Zeugen gestützt, der sich noch beim Anwalt der Verwandten des Ermordeten gemeldet hatte. Ein Problem für die Zeugen ist die Angst vor Repression, der sie unter Umständen ausgesetzt sein werden, wenn sie Aussagen bei der Polizei machen. Dazu noch einmal die Mitarbeiterin des Kurdistan-Informationsbüros.
Diese Menschen müssen natürlich haben natürlich Angst davor, dass sie selber jetzt zum Opfer von Repression werden. Ob das nun seitens von türkischer Staat oder vom deutschen Staat, es gibt ja keine Garantie, wie der Fall Halim Dener das gezeigt hat. Aber ich denke, in den nächsten Tagen werden sie ja in verschiedenen Interviews ihre Aussagen machen, im Fernsehen auch.
Ganz gleich, was genau nun am Donnerstagabend passiert ist, ob es eine gezielte Exekution war oder aber der Beamte Halims Flucht durch einen Schuss verhindern wollte, in jedem Fall muss der Tod Halim Deners im Zusammenhang mit der Kriminalisierung der hier lebenden Kurdinnen und Kurden gesehen werden. Auch dazu noch einmal die Mitarbeiterin des Infobüros.
Unserer Auffassung nach ist wichtig, dass man dieses gesamte Komplex nicht nur jetzt um eine Auswirkung der Ermordung hält, sondern die Ursache, warum es überhaupt zu dieser Ermordung gekommen ist. Ne? Und da ist unserer politischen Auffassung nach liegt die Verantwortung in den Verboten, die letztes Jahr am 26. November gegen die Kurden ausgesprochen worden ist. Bekanntlich sind ja anschließend 33 kurdische Vereine und auch die kurdische Organisation PKK und DNK sind ja verboten worden, die ja eben im Grunde gar nicht existent sind, organisatorisch hier sind.
Ja.
Und wir meinen, wenn gerade dieses Problem, dieses ursächliche Problem nicht geklärt wird, das heißt, wenn diese Verbote nicht rückgängig gemacht werden, dann wird es noch zu anderen Eskalationen seitens der staatlichen Organen kommen. Also Die Ermordung von Halim war der letzte Tropfen, der das Ganze eigentlich zum Überlaufen gebracht hat. Seit den Verboten sind ja permanente Repressionen gegen Kurden im Gange. Also ich erwähne ja in diesem Zusammenhang den Überfall auf den Saarbrückner Verein oder die Hausdurchsuchung bei den Vorsitzenden des Frankfurter Kurdenvereins und bei verschiedenen kurdischen Menschen, deren Häuser durchsucht worden sind, sind ja zum Teil Alltag der Kurden geworden hier in Deutschland.
Die Brutalisierung des Alltags der hier lebenden Kurdinnen und Kurden wird jedoch nicht widerstandslos hingenommen. In ganz Norddeutschland gab es Mahnwachen, Demonstrationen, Schweigeminuten und auch handfeste Aktionen gegen Polizeireviere.
Und dann haben wir auch heute aus der Presse erfahren, dass in Athen etwa 150 Kurden, die diesen Fall protestiert haben, die deutsche Botschaft besetzt haben und auch gefordert haben, dass der Kanter, der ja eigentlich verantwortlich ist in erster Linie für diese Verbote und die Auswirkungen dieser Verbote, zurücktreten muss.